Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag wird voraussichtlich mehr Mitwirkungsrechte bei der Rettung hochverschuldeter Euro-Staaten bekommen. Viele Abgeordnete quer durch die Fraktionen fordern, stärker in Einzelentscheidungen eingebunden zu werden und nicht nur einmalig über Milliardensummen abstimmen zu dürfen. Ende September muss die neue Regelung stehen. Dann entscheidet der Bundestag über die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms. Das Kabinett brachte die Änderungen heute auf den Weg.
Der Finanzminister hat die Neugestaltung des Euro-Rettungsschirms ausformuliert. Die Kanzlerin will das Gesetz bis Ende September verabschieden lassen. Danach, so zumindest die Hoffnung, soll der Rettungsschirm flexibler und schlagkräftiger werden, mit gleich mehreren neuen Instrumenten. So soll der Rettungsschirm künftig Staatsanleihen von Schuldenstaaten zurückkaufen dürfen, Problemländern verbilligte Kredite zur Verfügung stellen oder auch Darlehen geben, mit denen Staaten wie zum Beispiel Griechenland überschuldete Banken retten können. Damit künftig tatsächlich 440 Milliarden zur Verfügung stehen, soll der Garantierahmen auf 780 Milliarden aufgestockt werden. Der deutsche Anteil würde dann statt bisher 123 211 Milliarden Euro betragen. Ein heikler Punkt wurde auf Wunsch der Koalitionsfraktionen ausgeklammert. Welche Mitsprache soll der Bundestag haben, wenn künftig Milliarden aus dem Rettungsschirm fließen?
Es ist nicht Sache der Regierung, einen Vorschlag zu machen, in welchem Umfang der Deutsche Bundestag sich beteiligt, sondern das machen wir schon selber.
Die Opposition soll eingebunden werden. Die Spitzen aller im Bundestag vertretenen Parteien wurden heute im Kanzleramt über die geplante Ausweitung des Rettungsschirms informiert. Grüne und SPD signalisieren anschließend Gesprächsbereitschaft.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Regierungsfraktionen erklärt haben, sie seien bereit, in dieser Frage auf die Opposition zuzugehen und ein gemeinsames Verfahren zu verabreden. Wir sind zu solchen gemeinsamen Vorgehen zur Sicherung der Rechte des Bundestages bereit.
Es geht hier um ein europäisches Hilfspaket, von dem wir wissen, dass es notwendig ist, selbst wenn wir uns über den Umfang mit der Bundesregierung streiten.
In der eigenen Fraktion wird die Kanzlerin mit weitreichenden Forderungen konfrontiert. Bei allen wichtigen Entscheidungen des Rettungsschirms müsse der Bundestag künftig neu abstimmen.
Das Haushaltsrecht, das Budgetrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Wir geben hier zwar zunächst mal hier nur Garantien, aber man muss sich natürlich auf den Fall einstellen, solche Garantien könnten auch wirklich eingelöst werden.
Der Finanzminister weiß, ohne ausreichende Beteiligung des Parlaments ist die eigene Mehrheit der Koalition gefährdet.
Die Parlamentsbeteiligung ist einfach notwendig von der Verfassung her, vom Sinn, von der Grundarchitektur unserer parlamentarischen Demokratie. Ich bin im Übrigen ganz zuversichtlich, dass wir für dieses Gesetz, wenn wir es erst ausführlich diskutiert haben, dann auch die notwendigen Mehrheiten bekommen werden.
Hinter den Kulissen arbeiten die Fraktionsführungen von Union und FDP mit Hochdruck daran, die eigene Mehrheit bei der Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm zu sichern. Den Zweiflern in den eigenen Reihen werden die Konsequenzen vor Augen geführt, sollten CDU, CSU und FDP auf Stimmen der Opposition angewiesen sein. Dann, so die Argumentation, würden SPD und Grüne bei der Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms ein gewichtiges Wort mitreden wollen.
Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin relativ robust. Trotz eingetrübter Konjunktur und Ferienzeit in vielen Bundesländern ist die Zahl der Arbeitslosen im August nur leicht angestiegen. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren insgesamt 2.945.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 5.000 mehr als im Juli, aber 238.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote bleibt bei 7%.
Stahlformen im Sekundentakt. Die Metallteile der Firma LKM gehen weg wie geschnitten Brot. Die Zeit der Flaute ist hier längst vorbei. Angst vor einem Rückschlag durch die Euro-Krise hat der Chef nicht. Seine Auftragsbücher sind voll.
Wir haben eine wesentliche Steigerung gegenüber den Jahren 2009 und 2010 und können jetzt schon als mittelständisches Unternehmen ca. 12 Monate vorausschauend planen.
Das merkt auch der Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbslosen steigt in diesem Sommer kaum.
Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist nur leicht auf 2,94 Millionen gestiegen. Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wachsen weiter.
Gesucht werden Facharbeiter in allen Bereichen. Die Opposition kritisiert, dass Qualifizierungsangebote für Arbeitslose abgebaut wurden. Hier spare die Regierung am falschen Ende.
Immer mehr Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Auf der anderen Seite kürzt die Bundesregierung die Mittel und raubt damit Langzeitarbeitslosen die Chance, wieder in Beschäftigung zu kommen. Das muss überwunden werden.
Weiterer Kritikpunkt, immer mehr Jobs würden schlecht bezahlt. Die Gewerkschaften fordern deshalb Mindestlöhne, wie es sie in der Pflege bereits gibt, flächendeckend. Die Bundesregierung hält dagegen.
Einen gesetzlichen Mindestlohn lehne ich ab, weil die Politik ihn festlegen würde. Und die ist am weitesten entfernt vom Arbeitsmarkt und den Unternehmen, der Lebenswirklichkeit der Tarifparteien.
Unternehmer Hessel ist froh, wenn er überhaupt geeignetes Personal findet. Arbeit gibt es jedenfalls in seiner Firma genug.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Rentenniveau deutlich sinken wird, bis 2025 um etwa 10%. Das geht aus einer Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Das Ministerium warb erneut nachdrücklich dafür, privat vorzusorgen. Sozialverbände, Gewerkschaften und Grüne warnen vor zunehmender Altersarmut. Bundesministerin von der Leyen will nächste Woche mit Fachleuten über die Zukunft der Renten sprechen. Bei einem Stromengpass in Deutschland soll keines der 8 abgeschalteten Atomkraftwerke wieder angefahren werden. Die Bundesnetzagentur teilte heute mit, stattdessen würden bei einem Notfall mehrere Kohle- und Gaskraftwerke wieder in Betrieb genommen. Die Behörde schließt nicht aus, dass der Strom im Winter knapp werden könnte, wenn der Energiebedarf hoch ist und gleichzeitig wenig Solar- und Windenergie produziert wird. In Libyen bereiten sich die Rebellen auf einen Einmarsch in die letzten Hochburgen des bisherigen Machthabers Gaddafi vor. Die Bewohner der Städte Sirte und Sebha haben bislang nicht auf ein Ultimatum der Aufständischen reagiert, die Waffen niederzulegen. In der Hauptstadt Tripolis ist die Versorgungslage weiter kritisch. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen haben sich die EU-Staaten heute darauf verständigt, die Sanktionen gegen Libyen zu lockern.
Tripolis heute Morgen, das Festgebet am ersten Tag nach dem Ramadan. Es wird ein karger Tag für die meisten, es gibt fast nichts zu kaufen, dafür aber eine neue Freiheit. Und die zählt für die meisten Menschen hier, ein Festtag, wie es ihn seit über 40 Jahren nicht mehr gegeben hat. Ordnung soll in die Stadt kommen. Heute sind die alten Polizisten aus ihrem Zwangsurlaub zurückgekehrt. Der Übergangsrat will mit den Staatsbeamten des früheren Regimes zusammenarbeiten, von denen sich einige sogar zum Spätrevoluzzer gemausert haben. Das ist für uns ein doppeltes Fest. Einmal Ramadan-Ende, dann, weil die Revolution gesiegt hat. Die Bevölkerung wird uns akzeptieren, weil sie Sicherheit will. Allerdings hat die neue, alte Polizei noch gewisse Anlaufschwierigkeiten. Dass Gaddafi immer noch gesucht wird, beunruhigt die Bevölkerung. Gerüchte machen die Runde, dass er immer noch in Libyen sei. Davon gehen die meisten aus. Und sie fürchten, solange er nicht gefunden ist, solange wird es Krieg geben. Warten auf Benzin, um die gröbste Not schnell zu lindern, hat die UN heute 1,6 Milliarden Dollar aus dem gesperrten Vermögen des alten Regimes freigegeben. Der Übergangsrat fordert, die Sperre aller Gelder aufzuheben. Jede Hilfe sei willkommen, sofern sie nicht militärischer Natur sei, ließ er heute mitteilen. Berater für Justiz, Bildung und Polizei ja, aber keine bewaffneten Blauhelme.
In Deutschland könnte ein neuer Waffenhandelsskandal für Wirbel sorgen. Nach einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste kämpfen Aufständische in Libyen mit Sturmgewehren vom Typ G36, hergestellt bei Heckler und Koch in Baden-Württemberg. Offenbar stammen die Waffen aus dem Besitz des bisherigen Machthabers Gaddafi. Wie sie trotz strenger Exportauflagen nach Libyen gelangen konnten, ist völlig unklar.
Bilder von der Erstürmung der Stadtresidenz des Gaddafi-Clans in Tripolis vor wenigen Tagen. Die Rebellen erbeuten Waffen, darunter Sturmgewehre des Typs G36 des deutschen Herstellers Heckler & Koch. 750 Schuss pro Minute und auf lange Distanzen eine tödliche Präzisionswaffe. Auch im libyschen Bürgerkrieg ist sie offenbar im Einsatz. Journalisten vor Ort berichten von hunderten G36 in den Händen der Rebellen. Bei den Gewehren fanden sich auch die originalen Heckler und Koch Munitionsverpackungen. Brisant an dem Fund, deutsche Waffenlieferungen nach Libyen hätten nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz genehmigt werden müssen. Jetzt lässt sich belegen, dieses Gewehr wurde im Jahr 2003 von Heckler und Koch im baden-württembergischen Oberndorf produziert. Der ehemalige UN-Waffeninspektor und heutige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken fordert jetzt einen Untersuchungsausschuss.
Es gibt jetzt ja nur drei Möglichkeiten. Entweder Heckler & Koch hat illegal ohne Genehmigung geliefert oder sie haben an jemand Drittes geliefert, der das weiter nach Libyen gebracht hat, oder die Bundesregierung lügt. Da muss jetzt erstens der Staatsanwalt ran, muss Heckler und Koch auf den Zahn fühlen. Und zweitens will ich von der Bundesregierung jetzt genau wissen, was wann von wem genehmigt worden ist.
Heckler und Koch erklärte heute, keine Waffen nach Libyen geliefert zu haben und stellte seinerseits Strafanzeige gegen Unbekannt, um die illegale Lieferung zu untersuchen. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium will erst aufklären, wenn eine neue libysche Regierung über entsprechende Strukturen verfüge.
Ein 21-jähriger Mann, der Anfang März am Frankfurter Flughafen 2 US-Soldaten erschossen und 2 weitere lebensgefährlich verletzt haben soll, hat die Tat heute vor Gericht gestanden. Der im Kosovo geborene Frankfurter soll durch islamistische Propaganda im Internet zu der Tat aufgehetzt worden sein. Es war der erste tödliche Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Deutschland.
Äußerlich blieb Arid U. ungerührt, als die Anklageschrift verlesen wurde. Seine Tat sei heimtückisch gewesen, wirft die Bundesanwaltschaft dem 21-jährigen Kosovaren vor. Dann gesteht er das Attentat und bricht in Tränen aus. Ja, er habe die amerikanischen Soldaten töten wollen.
Wir sind im Übrigen zu dem Ergebnis gekommen, aufgrund unserer Ermittlungen, dass der Angeklagte als Einzeltäter gehandelt hat. Anhaltspunkte für eine Einbindung, eine terroristische Vereinigung oder auch für eine Anstiftung durch bestimmte Personen liegen uns nicht vor.
Aus nächster Nähe hatte der Attentäter am Frankfurter Flughafen 2 US-Soldaten erschossen, 2 weitere lebensgefährlich verletzt. Warum er das getan hat, das verstehe er heute selbst nicht mehr.
Herr Ucker möchte auf keinen Fall als Leitfigur für den Dschihad oder für irgendwelche Menschen, die den Dschihad gutheißen, genommen werden.
Aufrufe zum Dschihad, zum Heiligen Krieg, fanden die Ermittler auf seinem Computer heruntergeladen aus dem Internet. Ob das die einzige Quelle seiner Radikalisierung war, soll der Prozess klären.
An deutschen Flughäfen werden vorerst keine Körperscanner eingesetzt. Das hat Bundesinnenminister Friedrich entschieden. Der 10-monatige Test in Hamburg habe gezeigt, dass die Geräte noch nicht alltagstauglich seien. Die Scanner hatten in vielen Fällen falschen Alarm ausgelöst. Die Folge seien umfassende Nachkontrollen gewesen.
Jetzt sind es wieder die Metalldetektoren, die herkömmlichen Geräte, mit denen die Passagiere am Hamburger Flughafen kontrolliert werden. Bis vor kurzem sollte er das erledigen, der Körperscanner. Im September 2010 medienwirksam vorgestellt vom damaligen Bundesinnenminister de Maizière. Ein Feldversuch für mehr Sicherheit eingeführt, um Anschlagsversuche mit Sprengstoff wie 2009 in den USA zu verhindern. Das Ergebnis der Tests bringt jetzt aber das vorläufige Aus für den Körperscanner.
Der Grund liegt einfach darin, dass wir sehr hohe Ansprüche haben an die Sicherheit und hohe Ansprüche an die Geräte haben. Diese Ansprüche müssen erfüllt werden und derzeit werden die von der Software der Geräte nicht erfüllt.
Es reichten Falten in der Bluse oder Schweißflecken und das Gerät schlug Alarm. Nachkontrollen wurden nötig, Passagiere mussten warten. Die Fehlerquote des Körperscanners lag bei weit mehr als 50%.
Das kommt daher, dass der ja feste, gasförmige und flüssige Stoffe gleichzeitig erkennen muss. Dafür muss er offensichtlich so sensibel arbeiten, dass er dann alles am Körper angezeigt hat. Und damit ist natürlich der Effekt von solchen Kontrollen dahin.
Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin will trotzdem an dem Körperscanner festhalten und die Software verbessern.
Dann wird es noch einmal einen Probebetrieb geben. Und wenn das Gerät sich als praxistauglich erwiesen hat, dann kann man es erst einführen.
Ob und wann die Körperscanner an den deutschen Flughäfen zum Einsatz kommen können, ist noch völlig offen.
Und jetzt die Lottozahlen. 15, 17, 26, 29, 32, 47, Zusatzzahl 31, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 9, 9, 6, 3, 8, 0. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 0, 1, 6, 7, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wetteraussichten für morgen, Donnerstag, den 1. September.
Dem Norden Deutschlands beschert das abziehende Skandinavientief noch ein paar Wolken und lokale Schauer. In der Mitte scheint dank Hochdruckeinfluss häufig die Sonne und das Tief über Portugal lenkt feuchtwarme Luft in den Süden, wo sich Schauer und Gewitter entwickeln. Die Schauer im Norden ziehen sich heute Nacht an die Küsten zurück, sonst verbreitet klar, mancherorts auch wolkig. Gegen morgen ist vom Oberrhein bis zum Bodensee Regen möglich. Am Tag in der Mitte nach Nebelauflösung häufig Sonnenschein. Im Norden und Süden zum Teil auch dichtere Wolken, die örtlich Schauer bringen, im Süden auch Gewitter. Im Norden weht der Wind schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch aus West bis Nordwest, sonst nur schwacher Wind. Wo es heute Nacht aufklart, nur einstellige Werte unter Wolken, 10 bis 13 Grad. Morgen 16 Grad an der Ostsee bis 26 im Breisgau. Am Freitag im Norden nach Nebelauflösung freundlich, weiter südlich auch Wolken und vor allem südlich des Mains Schauer und Gewitter. Am Wochenende örtlich bis 30 Grad heiß, aber im Laufe des Sonntags ziehen von Westen wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, darin Europas Zukunft, Fragen von Susanne Holst an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Deutschlands Vergangenheit, wie eine Generation mit dem Trauma des Weltkriegs lebt.